Hallo und willkommen zum Netzpolitik.org Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und ich habe hier Andreas Burg vom Chaos Computer Club und wir wollen uns heute mal über Wahlcomputer unterhalten. Ja, zuerst mal die Frage, wie ist denn das in der Bundesrepublik Deutschland eigentlich mit den freien Wahlen geregelt?
Ja, also da sieht das Grundgesetz vor, dass es freie, gleiche und geheime Wahlen gibt. Frei bedeutet, dass jeder sich sozusagen selber entscheiden kann, wen er wählt. Gleich bedeutet, dass jeder genau eine Stimme hat. Und geheim bedeutet, dass nicht bekannt ist, wer wem seine Stimme gegeben hat, so in groben Zügen. Und momentan ist es, also bis zur Einführung der Wahlcomputer bzw. Wahlmaschinen, wie sie offiziell heißen, war das so, dass durch den Vorgang der Wahl, der ja durch eine Verordnung geregelt ist, diese Prinzipien gewährleistet wurden.
Ja, und wie das abläuft, weiß wahrscheinlich jeder, der mal bei einer Wahl war. Alle 4 Jahre gibt es halt die Wahl. Da geht man in sein Wahllokal, bekommt vorher von einer Behörde einen Zettel zugeschickt, wo das passende Wahllokal ist. Meistens ist das eine Schule um die Ecke, wo man wohnt. Und da sitzen dann verschiedene Personen. Die Personen werden vorher ausgesucht, beziehungsweise, ja, also viel Wahl hat man meistens nicht, weil die Städte suchen händeringend immer Wahlhelfer. Und eigentlich läuft das Ganze dann so ab, dass man halt vor allen Dingen alle Parteien anfragt, ob sie lokale Aktive holt. Das hat vor allen Dingen den Sinn und Zweck, eine Manipulation zu verhindern, wenn man von jeder Partei einen Menschen da hat, die halt den ganzen Tag im Wahllokal sitzen und zum Schluss dann gesammelt irgendwie gemeinsam die Zettel nachzählen und nochmal kontrollieren und halt sich gegenseitig auf die Finger schauen. Das ist halt, ja, die Realität, wie es im Moment abläuft.
Ja, also Manipulationssicherheit ist ein sehr wichtiger Punkt, weil er die Gleichheit bei den Wahlen sicherstellt. Also wenn jemand in der Lage ist, die Wahlergebnisse zu manipulieren, ist die Wahl nicht mehr gleich, weil nicht mehr jede Stimme genauso zählt, sondern irgendjemand hat plötzlich mehr Stimmen als alle anderen. Und der Mechanismus, den wir derzeit haben, den also viele Leute kennen, mit einem Blatt Papier und man macht da sein Kreuzchen drauf und wirft das in eine Urne, der ist eigentlich sehr durchdacht. Und der ist so durchdacht, dass es sehr, sehr schwierig bis unmöglich ist, Wahlen zu manipulieren, ohne dass es auffällt. Also das Problem ist, also selbst wenn man mit einem Bleistift wählt, selbst wenn man mit einem Bleistift ein Kreuz auf ein Blatt Papier macht, ist es sehr, sehr schwierig, das hinterher zu manipulieren, weil es ja auffällt, wenn man sich hinsetzt mit einem großen Stapel Wahlzettel und anfängt, überall die Kreuzchen wegzuradieren und woanders Kreuzchen drauf zu machen im großen Stil, das geht einfach nicht. Man kann sicherlich mal hier und da eine Stimme oder so mal unauffällig, während die anderen weggucken, aber schon dadurch, dass der Wahlvorstand aus mehreren Leuten besteht, die bestenfalls aus verschiedenen Parteien kommen, sich also gegenseitig auch nicht gönnen, dass da manipuliert wird, ist sichergestellt, dass da eine gewisse Kontrolle ist. Dann gibt es ein Öffentlichkeitsprinzip, das heißt, bei der Auszählung der Wahl und auch während der gesamten Öffnungszeit der Wahl ist die Öffentlichkeit zugelassen. Das heißt, wenn man denen nicht traut und das möchte, kann man morgens um 8 in sein Wahllokal gehen und dann die ganze Zeit da still in der Ecke stehen und zugucken, bis die fertig sind mit Auszählen und das Wahlergebnis nach oben weitermelden. Und das ist alles auch sehr durchdacht und auch ein Nachzählen ist möglich. Hinterher wird halt werden die Stimmzettel versiegelt. Man hat Aufzeichnungen darüber, wie viele Leute die Stimmen abgegeben haben. Das heißt, man merkt, wenn Stimmzettel verloren gehen. Man kann sehen, also Manipulation ist aufwendig, weil dann da jemand sitzen muss, was wieder kontrolliert wird und so weiter und so fort. Also bei dem derzeitigen System ist es sehr, sehr schwer bis unmöglich, da im großen Stil Manipulationen zu machen, ohne dass es auffällt. Manipulationen werden natürlich nach wie vor versucht. Also das aktuelle Beispiel ist gerade Mexiko, wo es also zu extremen Unstimmigkeiten gekommen ist und wo dann so Sachen passiert sind, dass Zehntausende Stimmzettel auf dem Müll gefunden wurden, dass bei der Nachauszählung festgestellt wurde, dass ein Drittel der Stimmzettel ungültig ist. Sogenanntes Ballot Stuffing im Übrigen. Man schmeißt einfach ein paar Wahlzettel nach, um das Ergebnis zu verwässern. Sehr beliebtes Prinzip. Aber diese Wahlen auf Papier haben den enormen Vorteil, man merkt es hinterher. Und da kommen wir gleich zu einem Problem. Es sind nämlich in der Bundesrepublik Deutschland seit einigen Jahren zugelassen sogenannte Wahlmaschinen, die also die Wahl maschinell vereinfachen sollen. Man muss es sich so vorstellen, statt sein Kreuz auf einen Zettel zu machen, drückt man halt den Knopf an einem Automaten. die Argumentation ist, naja, dann braucht man nicht mehr so viele Leute, weil das zählt ja selber und überhaupt ist es alles viel einfacher und das Ergebnis ist früher da und so weiter und so fort. Ein großes Problem dabei ist aber, dass für mich da nicht mehr gewährleistet ist, dass die Wahl gleich abläuft, dass also die Fairness der Wahl gewährleistet ist, dass die Manipulationssicherheit gewährleistet ist. Das Prinzip mit dem Zettel ist so einfach, dass auch die Hausfrau und die Lehrerin und die Gemüseverkäuferin, die da möglicherweise Wahlhelfer spielen, das verstehen, wie das funktioniert und das merken, wenn jemand versucht, eine Manipulation zu machen. Die Anzahl der Leute, die eine solche Wahlmaschine verstehen, und so eine Wahlmaschine ist ein Wahlcomputer, also da steckt einfach ein frei programmierbarer Computer drin, die ist schon sehr, sehr viel höher. Also da gibt es kaum noch Leute, die nachvollziehen können, was da passiert. Und da ich in einer Position bin, dass ich weiß, wie Computer funktionieren, gehen da bei mir auch die Alarmglocken an. Und ich habe mal näher hingeguckt und festgestellt, dass bei den in der Bundesrepublik Deutschland verwendeten Wahlmaschinen und dem entsprechenden Zulassungsverfahren die Manipulationssicherheit vollständig nicht gewährleistet ist. Also das gibt entsprechende Veröffentlichungen mittlerweile. Es gab eine Stellungnahme des Bundesministeriums des Innern, nachdem nach der letzten Bundestagswahl Leute Einspruch erhoben haben gegen das Wahlergebnis, weil da Wahlmaschinen verwendet wurden. Und seit kurzem ist auch verfügbar der Prüfbericht der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt für die Wahlmaschinen. Also es ist ein Typ von Wahlmaschinen zugelassen in Deutschland. Das sind die ESD1 von NEDAP, einem niederländischen Hersteller. Und da stellen sich bei der Lektüre dieser Dokumente doch die Haare zu Berge. Also ohne jetzt gleich in die Einzelheiten einzusteigen, sollte sich jeder, glaube ich, auch überlegen, ob er einer Maschine trauen würde. Man drückt da ein paar Knöpfe und hinterher sagt die Maschine, wer gewonnen hat. Und es ist nicht mehr nachvollziehbar, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist, sondern man muss der PTB glauben, man muss dem Innenministerium glauben und man muss dem Hersteller glauben, dass da nicht manipuliert wurde. Wenn man ins Detail geht, ist es noch viel, viel schlimmer. Die gesamte Sicherheitsprüfung der Wahlmaschinen beschränkte sich auf ein ist sicher. Also der Text des Prüfberichtes gibt wirklich nicht mehr viel mehr her als Manipulationssicherheit ist gewährleistet, Doppelpunkt, okay. Und dann steht da eine Fußnote und da wird es besonders pikant. Und zwar zeigt das Gerät nach dem Einschalten auf dem Display die Versionsnummer und eine Checksumme der Software an. Und es gibt also zur Inbetriebnahme der Wahlgeräte zur Wahl ein großes Brimborium mit großem Zeremoniell, wo dann irgendwie der große Zeremonienmeister das Ergebnis der Checksummenprüfung vom Display abliest und das mit dem Bauarztzulassungsaufkleber hinten auf dem Gerät überprüft und verglichen wird. Und nur wenn das übereinstimmt, wird dann die heilige Cartridge mit den Wahllisten eingeschoben und das Gerät versiegelt und dann bewacht bis zum Wahltag, wo es dann mit ähnlichem Brimborium in Betrieb genommen wird vom Wahlvorstand. Und alles völlig verkennt der Tatsache, dass jemand, der das Gerät manipuliert hat, natürlich in der Lage ist, etwas Beliebiges auf dem Display erscheinen zu lassen. Und die gesamte Argumentation, dass die Manipulationssicherheit gewährleistet ist, hängt an dieser einen Anzeige einer Checksumme an dem Display. Und die Argumentation des Bundesinnenministeriums, warum das Gerät sicher ist, die geht sogar noch weiter. Und zwar wird gesagt, dass eine Manipulation des Gerätes zwar möglicherweise theoretisch möglich ist, aber in der Praxis doch sehr schwierig vorstellbar, weil ja einem Angreifer der Source-Code des Gerätes nicht zur Verfügung steht und man den Source-Code benötigen würde, um eine Manipulation durchzuführen, weil wenn man den nicht hätte, so ein Wahlgerät muss ja auch, nachdem es manipuliert wurde, noch so tun, als wäre es ein Wahlgerät. Also es muss mit dem Display reden, es muss mit dem Kontrollgerät für den Wahlvorstand reden und hinterher ein korrekt formatiertes Ergebnis ausgeben. Und die Behauptung ist nun, dass es nicht möglich wäre, das zu manipulieren, weil man ja dazu alle diese Funktionalitäten implementieren müsste und es würde auffallen, wenn es nicht geht. Und das ist also gelinde gesagt hanebüchener Blödsinn. Es ist so, und die, wer einen Computer hat und sich schon mal ein Virus eingefangen hat, der weiß, dass es nicht unbedingt notwendig ist, den Source Code für so etwas wie Microsoft Windows zu benötigen, um da Bugs zu finden, über die sich Viren verbreiten. Wer vielleicht schon mal eine Software runtergeladen hat, die nicht bezahlt war, sondern gecrackt, der weiß, dass man auch irgendwie, um den Kopierschutz zu cracken, man nicht den Source Code einer Software braucht. Und so ähnlich ist das auch mit Wahlmaschinen. Man braucht einfach nicht den Source Code, sondern es gibt eine Methode namens Reverse Engineering, mit der man sich angucken kann, wenn man nur das ausführbare Programm, in dem Fall also den EEPROM-Inhalt dieses Wahlcomputers vor sich hat und den wieder zurückverwandeln kann in eine Struktur, wo man nachvollziehen kann, was wo passiert und wo man in der Lage ist, Manipulationen an der Software vorzunehmen und sie andere Dinge tun zu lassen. Dass das gang und gäbe ist, dazu muss man nur ins Internet gucken. Also die Firma Data Rescue stellt eine Software namens IDA Pro her. Das ist so der Goldstandard für Reverse Engineering Tools. Das benutzen alle. Das benutzen die ganzen Leute, die Antiviren-Software schreiben. Das benutzen Leute, die Sicherheitsforschung machen, die also Penetration-Tests in der Computer Security machen und so weiter und so fort. Das ist alles gängige Praxis, wird seit 15, 20 Jahren gemacht. Und da gibt es hunderte von qualifizierten Leuten, die das auch können.
Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Man hat also eine Wahlmaschine. Diese Wahlmaschinen stehen dann, wenn nicht gerade gewählt wird, wahrscheinlich irgendwie in einem Amt im Keller für 4 Jahre, bis man irgendwie sie wieder herausholt für die nächste Wahl. Sagen wir mal, du kämst jetzt in so einen Keller rein. Du hättest jetzt auf irgendeine Art und Weise Zugang dazu bekommen. Wie würdest du vorgehen? Ja, um mit Reverse Engineering dir die Wahlmaschine anzuschauen und wenn du sie manipulieren wollen würdest.
Also der spannende Teil ist der Inhalt des EEPROMs, also die Software dieser Maschine. Ich würde also erstmal hingehen. Also wahrscheinlich muss man da zweimal hingehen. Man läuft einmal hin, zieht den EEPROM raus, der ja eh die nächsten 2 Jahre keine Wahl ist, merkt es auch keiner. Geht nach Hause, liest den aus. Und fängt dann an, die Software nachzuvollziehen. Das heißt, man setzt sich hin, die ist nicht besonders groß. Die Wahlcomputer, die da verwendet werden, die haben 128 Kilobyte EEPROM, das ist ein 68.000. Also wer sich erinnert, das ist so ungefähr Commodore Amiga oder Atari ST-Niveau. Und auch nicht besonders viel Programm für heutige Verhältnisse. Also 128 Kilobyte ist gar nichts. Da ist man wahrscheinlich in 2-3 Wochen so weit, dass man das System komplett verstanden hat, jede einzelne Subroutine kennt. Und ich denke, ich würde als nächstes einen Mechanismus einbauen, mit dem ich dem Gerät signalisieren kann, welche Partei denn bitte gewinnen soll. Es ist so, dass ja in dieses Gerät, also neben dem EEPROM, der eigentlich nicht austauschbar ist, der sozusagen immer fest da drin steckt, es sei denn, ich habe ihn gerade geklaut, gibt es ein Speichermodul, das tatsächlich auswechselbar ist, wo die Stimmen gespeichert werden, also das elektronische Äquivalent zu einer Urne. Und dann gibt es ein weiteres Speichermodul, vielleicht ist auch dasselbe, ich weiß es noch nicht genau, aber auf jeden Fall sind da die Listen drauf. Das heißt, es gibt auf einem PC eine Software, wo man das Speichermodul vorbereitet für eine bestimmte Wahl und also den Wahltyp auswählt, ob man 1, 2 oder 3 Stimmen hat und irgendwie mit Kumulieren und Panaschieren oder ohne und irgendwie den ganzen Krempel. Und die Listen der zu wählenden Parteien. Die Software druckt dann auch die Masken auf, die man vorne aufs Gerät drauflegt, damit die Tasten richtig beschriftet sind. Und nun ist es so, dass wenn also dieses Modul da reingeschoben wird, sozusagen die leere Wahlurne, wird das Gerät versiegelt und bewacht. Also ab da habe ich keinen Zugriff mehr. Vorher weiß ich aber noch nicht, welche Partei auf welchem Knopf liegt. Klingt erstmal wie ein Hindernis, sagt auch das Innenministerium, das ist der Grund, warum eine Manipulation nicht vorstellbar ist, ist aber ganz einfach lösbar. Ich würde mir dann irgendwo eine Hintertür einbauen, also irgendeinen Weg, wie ich das Gerät, dem Gerät signalisieren kann, dass ich jetzt als Manipulator davor stehe, sowas wie 5-mal die Abbrechentaste schnell hintereinander drücken und dann kann ich durch einen Tastendruck auswählen, dem Gerät mitteilen, welche Partei ich gerne gewählt haben möchte. Würde also diese Funktionalität einbauen, die registriert, dass jemand 5-mal schnell abbrechen gedrückt hat, die sich dann merkt, welche Taste gedrückt wurde. Und dass er plump ist, wenn hinterher 100% der Stimmen zu der einen Partei gehen, würde man also gucken, dass man da so einen Mechanismus einbaut, der dafür sorgt, dass mit einem deutlichen, aber nicht zu deutlichen Vorsprung die ausgewählte Partei gewinnt. Ja, und dann würde ich nachts wieder hingehen, würde den EEPROM wieder einbauen. Und dann wäre also der Tag, wo die Wahlmaschine vorbereitet wird, dann kommt also der Wahlvorstand und unter großem Brimborium wird der Aufkleber hinten mit der Bauartzulassung, mit der Urkunde der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt verglichen und dann wird der Inhalt des Displays, natürlich lasse ich das Display das ausgeben, was auch vorher ausgegeben wurde an Checksumme, sondern es gibt nicht die korrekte, ich habe ja das Programm geändert, das heißt ich gebe nicht die neue Checksumme aus, sondern ich gebe nach wie vor die alte aus, die ich mir gemerkt habe und einfach auch speichere. Die werden also keine Änderungen feststellen können in dem Moment. Werden also da die Cartridge reinschieben mit ihren Wahllisten, werden das Gerät versiegeln und dann am Wahltag in die Wahlkabine schaffen. Und dann komme ich natürlich früh, stelle mich rein in die Kabine, wo mich dann ja keiner sieht, drücke 5-mal schnell den Abbrechen-Knopf, drücke den Knopf mit der Partei, von der ich glaube, dass sie gewinnen sollte, und bin fertig. Das Gerät schaltet in einen anderen Mode und wird ab und zu dann mal vielleicht im Display, also zeigt natürlich dem Wähler im Display das an, was der Wähler gewählt hat, gezählt und auf der Cartridge gespeichert wird dann aber möglicherweise etwas anderes. Naja, und dann bin ich fertig.
Wahrscheinlich sind die Computer ja alle verplombt oder so. Also wie würde man das denn zum Beispiel umgehen? Also verplombt meint, da ist noch irgendein Hindernis, dass man überhaupt an das EEPROM herankommt in Form von einem Siegel oder dergleichen.
Also in der offiziellen Anleitung zur Inbetriebnahme steht als Überprüfungspunkt Prüfung des Siegels an der Elektronik, Klammer auf, falls vorhanden, Klammer zu. Ich denke, das beantwortet die Frage hinreichend.
Okay. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ein ganzer Computer mit der Software geprüft worden ist. Also mit anderen Worten, da gibt es eine niederländische Firma, die startet schon eine ganze Menge Kommunen in Deutschland mit Wahlcomputern aus. Und man muss jetzt einfach mal der Firma vertrauen, weil die irgendwann an die PTB, die sitzt hier in Berlin, ne? Braunschweig, okay. Weil sie denen irgendwann mal einen Computer geschickt haben und dort wurde das Ganze durchgecheckt und ja, jetzt vertrauen wir denen halt, dass die alle Computer mit der richtigen Software so ausliefern, wie früher da mal gecheckt wurde. Sind da irgendwelche Mechanismen vorgesehen, dass man da halt mal öfter so Prüfroutinen durchführt, dass man halt mal diese ganzen Computer mal ab und zu ja von amtlicher Seite durchcheckt?
Nee, das ist nicht vorgesehen. Das heißt, es ist richtig, es wurde mal, also nicht einer, sondern schon 2 oder 3, also von jeder Baureihe einer zur PTB geschickt und die schicken da auch jede neue Softwareversion hin. Aber ansonsten besteht die Sicherheit darin, dass der Hersteller versichert, dass es sich bei dem Gerät um ein bauartgleiches Gerät handelt. Soweit ich weiß, werden nicht mal Stichproben gezogen. Also es wird nicht mal stichprobenartig überprüft, ob der Hersteller da korrekt geantwortet hat. Ähnlich verhält es sich übrigens mit der Software. Die Überprüfung, ob diese Software das tut, was sie tun soll, also ob die Berechnung der Stimmen den amtlichen Wahlvorschriften entspricht, passiert auf der Basis des Source Codes der Applikation. Ob jetzt der Source Code mit dem EEPROM übereinstimmt, das da geliefert wurde, das hat die PTB auch nicht überprüft, sondern man verlässt sich da auf die Aussage des Herstellers, der also versichert hat, dass es natürlich so ist, dass da keine weiteren Hintertüren eingebaut wird, sondern dass der Source Code schon mit dem Binary übereinstimmt. Es gab mal einen Audit, das heißt, die PTB ist zum Hersteller hingefahren, hat sich das da angeguckt, aber wer sich auch nur rudimentär mit solchen Prozessen auskennt, weiß, dass es natürlich in keinster Weise irgendetwas sicherstellt.
Ja, kommen wir mal zu einer anderen Frage. Wer hat denn überhaupt ein Interesse daran, dass wir zukünftig mit Wahlcomputern alle 4 Jahre unsere Stimme abgeben?
Na, in erster Linie sind das natürlich die Wahlmaschinenhersteller. Und dann kommt eine ganze Weile nichts. Und dann kommt als kläglicher Versuch, eine Ausrede zu finden, das Problem der Kommunen, ausreichend Wahlhelfer zu finden und zu motivieren. Und also erstens halte ich das für ausgemachten Blödsinn, weil wenn man sozusagen das, was so eine Wahlmaschine kostet, was sich ja schon im 5-stelligen Bereich bewegt, mal auf eine kleine Aufwandsentschädigung für die Leute, die da sitzen, umlegen würde und da vielleicht mal das Mindestgehalt zahlt und dann jemand, der da den ganzen Tag sitzt, mit 60-70 Euro nach Hause geht, dann finden sich mit Sicherheit ausreichend Leute, die da auch ein Interesse haben, das mitzumachen. Und zum Zweiten muss man natürlich sagen, wir sparen, wenn wir die Wahlhelfer einsparen, dann am Wahlprozess die Leute, die dafür sorgen sollen, dass die Wahlen frei, gleich und geheim ablaufen. Das heißt, wir geben da die Sicherungsmechanismen auf, die uns die Demokratie kontrollieren. Und so alle 4 Jahre sein Kreuzchen zu machen, ist ja nun schon ein sehr indirekter Einfluss in einem solchen Staat. Und sich den also auch noch nehmen zu lassen, aus Kostengründen, halte ich schon für sehr abenteuerlich. Kostengründe werden übrigens auch angeführt, wenn es darum geht, dass nur die Bauartzulassung stattgefunden hat, nicht eine Einzelgeräteüberprüfung. Das wäre viel zu aufwendig, jedes Gerät einzeln zu checken, obwohl natürlich theoretisch möglich.
Und trotzdem ist das Ganze teurer als die derzeitige Wahl.
Das ist richtig. Also warum das getan wird, ist relativ unverständlich. Ich kann mir das nur so erklären, dass es wie immer ist, dass also die Wahlmaschinenhersteller über eine entsprechende Lobby verfügen und mal mit dem richtigen Politiker im Puff waren und deswegen jetzt diese Geräte verkauft werden. Und dass, sagen wir mal, den Abgeordneten im Bundestag, die ja irgendwann mal diesen ganzen Gesetzen zugestimmt haben, erzählt wurde, ja, das ist toll und modern und wir als Informationsgesellschaft müssen jetzt auch elektronisch wählen und da bahnt sich ja auch schon am Horizont das Thema Internetwahlen an, was einem also ähnlich die Haare zu Berge steigen lässt. Und ich denke, also gerade wir als Chaos Computer Club sind in einer Position, wo man uns schlecht Technikfeindlichkeit vorwerfen kann. Und ich finde die Tatsache, dass wir Wahlmaschinen nicht gut finden, sondern in diesem Fall die Alternative Papier und Stift deutlich vorziehen sollte, vielen Leuten, die da vielleicht weniger Ahnung davon haben, auch zu denken geben.
Ja, Internetwahlen hast du gerade schon mal angesprochen. Eigentlich sollten dieses Jahr die ersten Internetwahlen stattfinden, so angekündigt von unserem Ex-Innenminister Otto Schily vor wenigen Jahren. Wir haben dieses Jahr weder eine Bundestagswahl noch wird tatsächlich im Internet gewählt, aber beispielsweise heute gegenüber dpa und Heise eine Meldung der FDP, die zukünftig bei Kommunalwahlen Internetvoting oder Internetwahl zulassen möchte. Mit der gerne verwendeten Begründung, dann würden auch mehr Leute wählen gehen. Ich bin da äußerst skeptisch, ob jetzt irgendwie eine Einfachheit oder eine Vereinfachung der Wahl tatsächlich mehr Leute motivieren würde, eine Entscheidung zu treffen. Außerdem in Zeiten von Online-Banking, was nicht wirklich sicher ist, wieso sollte man darauf vertrauen, Internet-Voting durchzuführen. Wie siehst du das?
Also auf jeden Fall sehr ähnlich. Schon bei Wahlcomputern, die ja unter relativ kontrollierten Verhältnissen laufen, gibt es viele Manipulationsmöglichkeiten. Bei einer Internetwahl gehen die ins Unermessliche. Also jeder, der einen Mail-Account hat, bekommt gelegentlich Mails, wo drin steht irgendwie hier Volksbanken, Raiffeisenbanken oder PayPal oder Amazon, bitte ändern Sie Ihr Passwort, bitte loggen Sie sich hier ein, bitte geben Sie mal Ihre TAN ein. Und Phishing nennt man das mit PH. Und sobald wir Internetwahlen haben, wird es natürlich auch Versuche geben, da Internetphishing zu machen. Das heißt, die Leute dazu zu bringen, ihren Magic Token, ihr Wahlpasswort auf irgendeiner Webseite einzugeben und dann die Stimme irgendwo anders hin umzuleiten. Man muss sich auch mal die Wahlergebnisse der letzten Jahre angucken. Also sowohl die letzte als auch die vorletzte Bundestagswahl waren beides extrem knappe Angelegenheiten. Also so knapp, dass ein Herr Stoiber sich schon für den Sieger gehalten hat und dann doch noch verloren hat. Und das ganze 4 Jahre mit Herrn Schröder dann nochmal, der auch schon sich als Sieger wähnte und dann doch noch verloren hat. Wo also tatsächlich ein Wahlkreis ausgereicht hätte, um das Ergebnis zu kippen und in dem Wahlkreis dann das letzten Endes auf ein paar hundert Stimmen runterbricht. Das heißt, eine wirklich winzige Manipulation im Rahmen von ein paar hundert Stimmen hätte vielleicht ausgereicht, ein ganz anderes Wahlergebnis zustande kommen zu lassen. Und deswegen, also ein so breites Angriffstor aufzumachen wie Internetwahlen, halte ich für extrem fahrlässig. Das ist meines Erachtens nicht zu verantworten.
Nun haben wir die vielen Befürworter, allen voran in Deutschland zum Beispiel das Innenministerium, Lobbyverbände wie Bitkom und Gerätehersteller. Was können denn Bürger tun, um den rasenden Zug, der sich da in Bewegung gesetzt hat, noch zu verhindern?
Das ist natürlich schwierig. Was kann man tun? Also man kann sich mal als Wahlhelfer zur Verfügung stellen und sich das angucken und mal seine demokratische Pflicht wahrnehmen und vielleicht auch, wenn man dann Wahlhelfer ist und da ein Wahlcomputer eingesetzt wird, anfangen, bohrende Fragen zu stellen. Man kann wie immer seinem Bundestagsabgeordneten schreiben. Warum das Innenministerium dafür ist, entzieht sich übrigens komplett meiner Vorstellung. Also auch die Stellungnahme des Innenministeriums zum Thema Wahlcomputer war sowas von frei jeglicher Sachkompetenz in Fragen Sicherheit, dass man sich fast schon fragen muss, ob das nicht Vorsatz ist. Also zumal das Innenministerium mit dem BSI ja über eine sehr qualifizierte Stelle verfügt, was Computer- und IT-Sicherheit angeht, die aber offensichtlich nicht konsultiert wurde. Und man sich jetzt schon überlegen muss, ist das noch Dummheit oder ist das schon Vorsatz? Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass da Aufklärung betrieben wird, dass jeder Einzelne in seinem Umfeld, auch in den politisch erreichbaren Umfeld, erklärt, dass Wahlcomputer einfach eine Gefahr für unsere Demokratie darstellen, dass sie, dass freie Wahlen nicht mehr existent sind mit Wahlcomputern und dass jeder, der sich dessen bewusst ist und trotzdem noch Wahlcomputer fordert, eigentlich aktiv gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht.
Ja, eine weitere Möglichkeit, die ich sehe, ist halt, Kommunen entscheiden meistens darüber, ob man jetzt Wahlcomputer einführt. Und zwar muss man sich das so vorstellen, halt Handelsvertreter der Wahlmaschinenhersteller, meistens NEMAP, fahren halt wie Pharmavertreter durch Deutschland und versuchen halt einzelne Kommunen zu überzeugen, Wahlcomputer zu kaufen. Als Bürger kann man hingehen, kann halt Anfragen stellen an die eigene Verwaltung vor Ort, ob sowas geplant ist. Man kann halt kommunale Fraktionen der unterschiedlichen Parteien konsultieren, einfach mal nachfragen, mit Argumenten versorgen, dass die Leute, die meistens wenig Ahnung von Technik haben, mal die demokratische Relevanz verstehen und mal aktiv vor Ort nachfragen in den Stadtparlamenten. Man kann Leserbriefe schreiben an örtliche Regionalblätter und da seine Sorge mit guten Argumenten als Bürger vorbringen. Also es gibt viele Möglichkeiten vor Ort, aktiv gegen Wahlcomputer einzutreten. Ja, wann glaubst du, werden sie es geschafft haben? Wann werden wir Internetwahlen in Deutschland durchführen?
Na, hoffentlich nie. Also wir arbeiten gerade intensiv daran, den Unsinn mit den Wahlcomputern zu beseitigen. Und ich weiß nicht, ob wir erst eine Wahl fälschen müssen, um vorzuführen, dass es totaler Blödsinn ist oder ob schon vorher die Einsicht herrscht. Aber ich hoffe, dass wir bis zur nächsten Bundestagswahl das Thema vom Tisch haben und wieder alle mit Papier wählen werden.
Kann man sich im Internet irgendwo informieren über das Thema?
Es gibt noch keine zentrale Stelle in Deutschland, die sich darum kümmert. Es gibt in den Niederlanden mittlerweile, wir vertrauen Wahlcomputer nicht auf niederländisch.nl. nee, so viel Holländisch kann ich leider noch nicht, ich übe noch. In meinem Blog www.andreas.org habe ich Textauszüge aus der Stellungnahme des Innenministeriums und habe auch verlinkt den Prüfbericht der PTB. Dann gibt es in den Wiki-Seiten des Berliner CCC, die man auch in Google relativ einfach findet, wenn man mal NEDAP und Wahlcomputer eingibt, relativ viele Informationen. Ja, und ansonsten wird es wahrscheinlich langsam mal Zeit für eine Kampagnenwebseite.
Ja, müssen wir mal machen. Wird mal Zeit. Okay, ja, Andreas, vielen Dank für das Interview. Ich werde noch die ganzen Links auf die Netzpolitik-Seite zu diesem Podcast packen. Und ja, viel Erfolg weiterhin bei der Wahlcomputerbeobachtung.